gegeben hast und dass dein Wort immer Gültigkeit hat, egal in welcher Kultur und in welcher Zeit. Und bitte jetzt bei der Predigt, dass wir gut hören und auch im Herzen das aufnehmen und dass es uns Orientierung gibt und dass wir daraus lernen und dass es uns aber auch Zuversicht gibt und auch klar die Sicherheit, dass wenn die Zeiten eben jetzt turbulent sind, dass wir völlig darauf vertrauen dürfen, dass du deinen Plan hast, den du umsetzt. Und sei jetzt auch beim Karl, begleite ihn und gib ihm die Worte, die du dir vorstellst, die bei uns ankommen sollen. Amen.
Amen. Dankeschön. Unterwegs, und irgendwann sollte man ja doch einmal ankommen auch, ja? Also eine Reise, die nie zu Ende ist, die ist auch nicht unbedingt positiv. Also das Volk Israel ist fast am Ziel und doch gescheitert. Wir sind jetzt im 4. Buch Mose angelangt. Das ist praktisch, ja, eigentlich das Ende der ersten Etappe auf der Wüstenreise, und sie könnten jetzt hineingehen ins Land. Sie könnten jetzt das Land erobern, das Gott ihnen verheißen hat. Nicht nur ihnen, sondern schon ihren Vätern. Und dann passiert das, und davon haben wir beim letzten Mal schon gehört, dass sie diese Chance nicht annehmen. Und meine Aufgabe ist es heute, das so ein bisschen mit euch zu betrachten. Warum hat das Volk diesen Schritt nicht gewagt? Und ich frage mich, ob das nicht für uns auch oft so sehr, sehr wichtig ist. Ob wir nicht auch oft in dieser Situation sind, dass wir eigentlich nur einen Schritt tun bräuchten und dann mit Gott siegen, und wir trauen uns nicht. Über die Angst ist schon gesprochen worden, und die ist hier, ich glaube, es sind noch mehr als Angst, es sind andere Dinge auch, und darüber werden wir ein bisschen nachdenken. Ein bisschen müssen wir den Zusammenhang anschauen. Ihr müsst euch das vorstellen. Sie waren jetzt 2 Jahre unterwegs. Ungefähr 2 Jahre hat es gedauert seit dem Auszug aus Ägypten, und das Volk steht vor dem verheißenen Land. Sie sind vor der Tür. Sie können hineingehen. Sie haben 2 Jahre lang Wüste erlebt. Nicht unbedingt erfreulich. Wüste ist trocken, ist heiß, ist anstrengend. Aber sie haben auch 2 Jahre lang Wunder erlebt. Sie haben 2 Jahre lang gemurrt. Ja? Also das, was da immer an Unzufriedenheit war, was da immer an Hadern war, wir haben das mehrmals besprochen, interessanterweise hat es immer mich betroffen, wenn es ums Hadern gegangen ist, wenn ich irgendwie so eingeteilt gewesen, dass ich öfters zu diesen Stellen gekommen bin, wo es gemurrt haben. Vielleicht ist das auch ein Hinweis, dass Gott zu mir was sagen möchte. Sie haben 2 Jahre lang gehadert mit Gott und trotzdem immer noch Gnade erlebt. Sie haben das wunderbare Erlebnis gehabt, dass Gott mit ihnen einen Bund geschlossen hat aufgrund des Gesetzes, das er ihnen gegeben hat. Bundesschluss am Berg Sinai. Und gleichzeitig oder fast gleichzeitig kommt dieser gravierende Sündenfall, dieser schreckliche Sündenfall, dass sie unmittelbar, nachdem sie Gott so neu erlebt haben, sich Götzen zuwenden. Das habe ich ja damals bekommen zu betrachten. Und ja, warum ist das so? Warum sind wir Menschen so? Und ist immer als Gegenpol dazu, ein neuer Anfang ist trotzdem möglich gewesen. Und das heutige Thema ist ähnlich. Wir haben vor 2 Wochen hat Peter euch das schon ein bisschen nahegebracht, die Spionagegeschichte. Ja, 40 Tage, 12 Spione, Auftrag, Land, Stadt, Leute. Erkundet es, geht hinein, erkundet es. Und das Interessante ist, dass in der Parallelstelle im 5. Mose sogar steht, dass Mose das gar nicht wollte, sondern das Volk wollte diese Kundschafter aussitzen. Sie wollten sich vorher vergewissern, okay. geht, schaut euch das genauer an. 40 Tage lang haben sie spioniert, auch in der Bibel gibt es Spionagegeschichten, und der Bericht, der zurückkommt, ist zweigeteilt. Einerseits wirklich, das Land fließt von Milch und Honig über. Als großes Zeichen war diese übergroße Traube, die sie mitgebracht haben, Weintraube. Da gibt es wirklich, da gibt es einen wunderbaren Boden, da können wir Landwirtschaft betreiben, da können wir reich werden. Das Land geht über von Milch und Honig, aber, das Aber ist das, was in unserem Leben so oft kommt, aber. Was sagen Sie? Aber das Volk ist stark. Ja, die Städte sind groß und befestigt. Und es gibt sogar Riesen, große Menschen, viel größer als wir. Und dann kommt es, was wir schon gehört haben, Furcht. Aber, dieses Aber ist etwas, was, wenn ihr euch mal beobachtet, ja, wie oft sagen wir Aber in unserem Leben? Wir sagen etwas, ja, es ist gut, aber es könnte vielleicht besser sein. Oder, aber es hat doch den und den Haken. Das Aber ist, glaube ich, eines unserer Hauptübel in unserem Leben und auch in unserem Glaubensleben. Kaleb, einer der Botschafter, der beschwichtigt. Der sagt, wir können es trotzdem einnehmen. Er sagt nicht viel, zumindest ist nicht viel berichtet da hier. Und vom Josua lesen wir gar nichts, dass der irgendwas sagt. Das war zu dem Zeitpunkt im Kapitel 13 noch. Ja, da sagt Kaleb und Josef, sagen wir gar nicht viel. Aber er beschwichtigt, wir können es einnehmen. Und jetzt kommt etwas, das war auch noch beim letzten, vor zwei Wochen das Thema, und das möchte ich doch nochmal aufgreifen, weil das so auf unsere heutige Zeit passt. Die 10 Botschafter, die sich die das Aber groß sehen und gegen Kaleb und Josua sind, die beginnen mit Falschinformation. Wie sagt man zu Falschinformation heute? Fake, ja? Fake. Die Fakes, die sie sagen, die Falschinformation, die Lügen, kann man auch sagen, sind, das Land frisst seine Leute. Was soll denn das heißen, bitte? Habt ihr das schon mal gesehen, das Land frisst seine Leute? Vielleicht gehen irgendwelche Spalten auf und die Leute stürzen hinein und so weiter. Ich weiß nicht, was sie damit meinen, aber sie sagen etwas, was sie nicht belegen können. Und sie sagen etwas anderes. Alle sind Riesen. Das stimmt nicht. Sie haben ein paar große Leute getroffen, aber es sind nicht alle Riesen. Und sie sagen, alle Städte sind groß und befestigt und alle sind viel, viel stärker. Und dann noch etwas anderes. Wir sind Heuschrecken. Das heißt, wir sind so klein. Ja? Schön, wir sehen, dass auch 300.000 Heuschrecken viel sind. Ne? Das waren ja viele. Aber okay, das war der Hintergrund. Und immer dann, wenn Menschen das Aber größer machen wollen, dann neigen sie dazu, zu übertreiben, um nicht zu sagen, zu lügen. Ich brauche nicht viel sagen, das erleben wir. Ja, das erleben wir ununterbrochen in der heutigen Zeit. Es wird übertrieben, es wird gelogen, es gibt Fakes. Ja, und jeder glaubt es. Und so kommen wir zum, ja, das ist ganz wichtig, das habe ich jetzt noch vergessen zu sagen, sie haben Gott völlig aus den Augen verloren. Sie haben nicht mehr an die Verheißungen gedacht, die Gott ihnen gegeben hat und an all die Wunder, die sie erlebt haben, sondern sie sehen nur die scheinbaren Probleme, vor denen sie jetzt stehen, ein paar Riesen, ein paar Festungen und viele Feinde, aber sie sehen nicht auf Gott. Und wir werden dieses noch mehrmals heute betrachten müssen, warum das so ist. Wir kommen also jetzt zum Kapitel 14 und ich werde die Irmgard bitten, dass sie euch das vorliest, weil die kann das besser als ich. Kapitel 14 und wir lesen einmal die ersten 12 Verse.
Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten einer zum anderen: Lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel, und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange will mich dieses Volk verachten und wie lange wollen sie mir nicht glauben bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Und will es mit der Pest schlagen und es austilgen, und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie.
Das Kapitel 14, hier habe ich einen kurzen Überblick, könnte man einteilen in vier Abschnitte. Der erste Teil, den hätte ich als kollektiven Irrsinn und Unglauben bezeichnet. Der zweite Teil, singulärer Glaubensmut, das muss ich dann erklären, warum ist dieser komplizierte Titel. Und dann kommt Gottes Gericht und Gnade. Und dann am Schluss ein Zeugnis für falsch verstandene Umkehr, falsche Buße und Selbstüberschätzung. Wir werden uns nicht über das alles unterhalten können, weil das ist zu lang. Und ich lade jetzt schon ein, dass wir das auch am Dienstag in der Bibelstunde besprechen können. Aber ich möchte am Schluss und hoffentlich nicht als Anhängsel, sondern wirklich als Zentrum versuchen, diese Ursachen für den Unglauben und den Ungehorsam herauszufinden, weil das auch uns betrifft und wie wir dem vorbeugen können. Jetzt aber zum ersten, zum kollektiven Irrsinn. Kollektiv, warum? Alle, das ganze Volk, die ganze Gemeinde erhob ihre Stimme und alle Söhne Israels murrten. Die Dynamik ist, dass alle angesteckt werden. Alle stimmen ein in dieses negative Gesuder. Und das kann so schnell passieren. Und was ist es? Es ist ein Murren gegen Mose und Aaron. Ja, das steht hier im Vers 2, sie murrten gegen Mose und Aaron. Aber sie murrten auch gegen Gott. Sie stellen Gottes Führung in Frage. Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Sie murren gegen Gott, obwohl sie so viel mit ihm erlebt haben. Warum? Ihre Sicht von der Vergangenheit ist völlig verzerrt. Sie verherrlichen, wie schon öfters übrigens in der ganzen Zeit, die Zeit in Ägypten. Sie hatten das früher schon mal verherrlicht und gesagt, damals hatten wir Fleisch, weil sie in der Wüste waren und kein Fleisch hatten. Wie gut ging es uns in Ägypten? Ja, ihr habt das Fleisch gehabt, aber ihr wart Sklaven. Ihr wart nicht frei. Jetzt seid ihr frei, habt vielleicht nicht so viel Fleisch, aber Gott hat ihnen sogar Fleisch gegeben dann. Sie haben eine völlig verzerrte Sicht der Vergangenheit. Liebe Leute, das ist auch heute oft so. Früher war alles so viel besser. Und manchmal redet uns der Satan auch ein, dass wir früher, bevor wir uns bekehrt haben, ein besseres Leben führen konnten. Wir waren freier, wirklich. Wir mussten uns um keine Gebote kümmern. Eine völlig verzerrte Sicht der Vergangenheit. Wir waren versklavt. Wir waren, in Ägypten waren sie versklavt. Sie durften nur dort leben. Sie mussten dort leben, wo sie eingepfercht waren, und sie mussten Frontdienst leisten. Wir haben oft eine völlig verzerrte Sicht der Vergangenheit. Und sie hatten eine hoffnungslose Sicht für die Zukunft. Vor uns ein Land, ja, es ist viel Schönes und Gutes drinnen, Milch und Honig, ja, mag gut sein, aber das sind die Riesen dort und die befestigten Städte. Völlig hoffnungslos. Keine Sicht für die Vergangenheit, falsche Sicht von der Vergangenheit, keine Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft und keine Sicht für Gott. Gott kommt nicht vor in diesen Gedanken. Ich meine, er kommt vor, weil sie sagen, wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Ja? Aber sie haben keine Sicht von Gottes Größe, sondern sie haben Angst, dass Gott ihnen ihre Frauen und ihre Kinder, dass sie selber umkommen, die Männer, und die Frauen und Kinder Sklaven wieder werden. Und dann sagen sie etwas, und das ist so erschütternd: Wäre es nicht besser, nach Ägypten zurückzukehren? Wäre es nicht besser, wenn ich meinen Glauben über den Haufen werfe, hinter mir lasse? Wäre es nicht besser, wenn ich wieder meinen alten Prinzipien folge? Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, aber wir sind nicht gefeit davor, in diese Situation zu kommen. Was ist die Ursache? Falsche Sichtweisen. Wir sehen in die falsche Richtung oder gar nicht. Wir sehen gar nicht auf Gott, wir sehen die Vergangenheit völlig falsch, und die vor uns liegende Zukunft, die wir vermeinen zu sehen, schätzen wir falsch ein. Was ist die Reaktion des Mose? Mose und Aaron, beide, fallen auf ihr Angesicht. Sie sind demütig und ehrfürchtig vor Gott. Diese Geste, dass sie vor dem ganzen Volk auf die Erde fallen, ist für mich ein Ausdruck, dass sie sich jetzt so schämen vor Gott für das, was das Volk macht. Was ist die Reaktion von Josua und Kaleb? Josua und Kaleb, jetzt wird da Josua beginnt auch was zu sagen, und sagt, sie sagen die Wahrheit, ja? Sie sagen, es ist also nicht so, wie ihr das jetzt schildert. Und wenn der Herr mit uns ist, wenn er Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Und sie warnen die anderen vor der Empörung gegen Gott. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Zweimal kommt es, übrigens ein ganz wichtiger Vers, den Josua später auch öfters bekommen hat, eine Aussage: Fürchtet dich nicht. Fürchtet euch nicht. Gott ist mit euch. Boah. Die Reaktion des Volkes: Hass, Ablehnung, wir wollen sie steinigen. Gesteinigt hat man Menschen, die über andere falsches Zeugnis sagen. Wer hat falsches Zeugnis gesagt? Wer hat Fake News verbreitet? Die 10 anderen Botschafter, die haben eigentlich Falsches gesagt. Aber hier kehrt sich alles um. Und sie wollen die beiden, die zu Gott stehen, steinigen. Und die Reaktion Gottes: Er greift ein. Aber das ist ein Eingriff mit Zorn und Strafe. Gott ist nicht ein Waschlappen. Und Gott ist furchtbar. Und sich gegen Gott aufzulehnen, ist tödlich. Das sehen wir hier. Also die Geschichte ist keine schöne und keine liebe. Aber es ist trotzdem eine Geschichte, in der Gott und seine Gnade neben dem Gericht zu sehen ist. Es geht weiter, und das lese ich jetzt trotzdem gleich selber, ab Vers 13. Mose sagte zu dem Herrn, er redet jetzt selbst mit Gott. Gott hat ihm etwas gesagt, übrigens, ja. Gott hat ihm gesagt, ich will das Volk jetzt vernichten und du wirst der neue Stammvater sein. Das ist ein Angebot, das zweite Mal schon. Nach dem goldenen Kalb war das auch so. Gott bietet dem Mose an, sozusagen jetzt der neue Stammvater zu sein, mit dem er den Plan erfüllt, den er mit dem Volk Israel hat. Und alle anderen will er vernichten. Das ist eine Herausforderung. Könnte sich der Mose denken, gut, ich erlebe es eh nicht mehr, aber es wäre doch interessant, wenn ich sozusagen jetzt die Rolle von Abraham übernehmen darf. Mose aber sagte zu dem Herrn, dann werden es die Ägypter hören, und wenn denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte herausgeführt, und man wird es den Bewohnern des Landes sagen. Sie haben gehört, dass du, Herr, in der Mitte dieses Volkes bist, weil Gott hat ja sich immer zu dem Volk gestellt, er hat ja unter ihnen gelebt, sichtbar durch die Feuersäule und die Wolkensäule. Du bist in der Mitte dieses Volkes. Du, Herr, dass du, Herr, Auge in Auge dich sehen lässt und dass deine Wolke über ihnen steht und dass du in der Wolkensäule vor ihnen hergehst, bei Tag und in der Feuersäule bei Nacht. Wenn du dieses Volk wie einen Mann tötest, werden die Nationen, die die Kunde von dir gehört haben, sagen, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, dass er ihnen zugeschworen hatte, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. Und dann sagt er, und nun möge sich doch die Macht des Herrn groß erweisen, so wie du geredet hast, als du sprachst, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, die Schuld, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation. Jetzt kommt der zentrale Vers. Vergib doch die Schuld dieses Volkes nach der Größe deiner Gnade, so wie du diesem Volk vergeben hast, von Ägypten an bis hierher. Was macht Mose so besonders? Als Einzelner, gut, Aaron war auch neben ihm, aber er betet jetzt für das Volk. Ein Einzelner hat einen unheimlichen Glaubensmut, möchte ich sagen. Er traut sich, mit Gott etwas zu verhandeln. Und was macht er? Er sagt Gott, als erstes, er widersteht der Versuchung. Das ist mal klar. Er widersteht der Versuchung, dass er jetzt der neue Stammvater sein soll. Zum zweiten Mal. Und dann nimmt er Gott bei seiner Ehre. Er sagt, Gott, du hast uns doch aus Ägypten herausgeführt. Die Ägypter haben das gesehen. Die Ägypter haben gesehen, wie du mit uns ziehst. Und wenn du uns jetzt in der Wüste, das Volk in der Wüste umbringst, was werden sich die Ägypter denken? Das ist ein schwacher Gott. Der bringt sie zwar aus Ägypten heraus, aber bringt sie nicht nach Kanaan hinein. Du, es geht um deine Ehre, Gott. Wer kann so mutig beten? Er hat wirklich den Mut, Gott bei seiner Ehre anzugreifen oder anzurufen. Anzugreifen ist nicht das richtige Wort. Und das Wichtige ist, er sieht, dass Gott wirklich alle Ehre gehört. Und er nimmt Gott bei seiner Ehre. Und das Zweite ist, er nimmt Gott beim Wort. Du hast doch gesagt, wie hat er gesagt? Du hast doch gesagt, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ja, bitte, das ist ein Teil der 10 Gebote. Und er sagt, er nimmt ihn beim Wort und sagt, bitte, wenn du langsam am Zorn und groß an Gnade bist, dann zeig das jetzt. Wir wissen, dass du auch ein Gott der Gerechtigkeit bist und dass du auch dass du zwar Schuld und Treuebruch vergibst, aber keineswegs ungestraft lässt. Also du vergibst, aber es gibt auch Strafe. Interessant, dass das irgendwie zusammenkommt, das werden wir mal kurz noch sehen. Und Mose bittet Gott um Vergebung. Diese Rolle des Einzelnen, der für das ganze Volk eintritt, und das jetzt schon zum zweiten Mal, das erste Mal nach dem goldenen Kalb, nach dem Sündenfall am Berg Horeb, und jetzt macht Mose das Gleiche wieder. Er tritt für das Volk ein und bittet um Vergebung. Vielleicht denkt ihr jetzt auch an jemanden, der das für die ganze Menschheit getan hat. Aber dazu noch später. Es kommt dann, wir werden das jetzt nicht mehr lesen, Gottes Gnade und Gericht. Gott vergibt. Gott erhört das Gebet und sagt, ja, ich vergebe dem Volk. Die Schuld des Volkes global wird vergeben, aber die individuellen Folgen des Fehltritts, der Sünde, sind zu tragen. Das schaut so aus, dass die Verführten, alle, die über 20 Jahre alt waren, die wehrfähigen Männer sozusagen, die eigentlich ins Land hineinziehen hätten sollen und das Land erobern, alle, die müssen 40 Jahre in der Wüste bleiben und auch dort sterben. Die Folgen dieses Sündenfalls sind weitere 40 oder 38 Jahre in der Wüste. Ja, bis alle die sich verführen ließen, die mitgeschrien haben, die mitgemurrt haben, die gesagt haben, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, wir wollen den Mose und den Aaron abwählen und einen neuen Führer holen, alle, die werden in der Wüste umkommen. Sie haben die Herrlichkeit des Herrn und seine Wunder gesehen, aber nicht geglaubt. Und jetzt sehen sie das heilige Land, aber können nicht hinein und werden in der Wüste sterben. Sie sind noch immer Teil des Volkes, möchte ich sagen. Die Verführer wurden sofort bestraft. Es steht hier, dass sie durch eine Plage, ja, sie starben durch Vers 37, sie starben durch eine Plage vor dem Herrn. Die Plagen haben wir jetzt einmal gesprochen bei uns zu Hause auch, die Plagen im Volk in Ägypten waren ein Zeichen von Gottes Macht. Und hier ist nicht erzählt, welche Plage es ist, aber es war wieder ein Zeichen, Gott ist herrlich und mächtig und auch zu fürchten. Die nächste Generation aber, und darum ist es nicht nur Gericht, sondern auch Gnade, die nächste Generation darf das verheißene Land einnehmen. Und Kaleb und Josua, die den positiven Bericht, die den Mut hatten, das Volk aufzufordern, hineinzugehen, die dürfen auch dabei sein. Interessant ist, dass Mose selbst auch nicht dabei war. Aber das ist eine andere Geschichte. Und zuletzt kommt es dann zu einer traurigen Bekehrung, die keine wirkliche war, ja. Das Volk trauert, wie sie das hört. Ja? Und sie sagen, oje, wir haben wirklich versagt. Aber wir wollen mal das gleich gut machen. Wir nehmen das auf uns und wir gehen jetzt sofort hinein. Wir kämpfen. Und Mose sagt, tut das nicht. Gott hat das jetzt so beschlossen, dass es anders ist. Und sie gehen trotzdem. Sie wollen den Fehler, die Schuld selbst wieder gut machen. Und es geht schief. Sie übertreten einen Befehl des Herrn und sie erleben eine vernichtende Niederlage. Das ist die traurige Geschichte von Kapitel 14 im vierten Buch Mose. Unmittelbar vor der Tür versagen sie und müssen wieder weggehen. Übrigens, Gott schickt sie wieder auf den Weg zum Schilfmeer. Er führt sie wirklich das, was sie wollten, zurück in Richtung Schilfmeer. Dann hat er sie im Kreis geführt in der Wüste, ja. Und die Kinder, von denen sie Angst hatten, dass sie wenn sie in das Land hineingehen, vernichtet werden, die waren das dann, die das Land erobern. Aber die, die Angst hatten, dass die Feinde sie vernichten, sind in der Wüste vernichtet worden. Also es hat sich alles umgedreht und Gott hat ihren Wunsch eigentlich zumindest teilweise erfüllt. Er hat sie nicht bis nach Ägypten wieder zurückgeschickt, aber er hat sie in die Richtung gehen lassen. Und oft ist es so, dass Gott uns schon auch in die Richtung gehen lässt, wenn wir weggehen von ihm, die wir wollen. Aber es ist doch die Hoffnung da und das kommt doch bei der ganzen Geschichte durch, dass er die Kurve mit uns schafft und dass er das Volk wieder herumbringt, wenn es auch jetzt in der nächsten Generation ist, und er wird sie hineinbringen. Das werden wir ja in Zukunft dann auch noch anschauen, wie Gott das Volk dann wirklich hineingebracht hat. Das ist dann im Buch Josua zu lesen. Was können wir lernen? Wenn wir biblische Texte aus dem Alten Testament lesen, dann ist es immer gut, wenn man versucht, das aus der neutestamentlichen Sicht her zu interpretieren. Aber man kann auch viel hineininterpretieren, was nicht stimmt. Und man sollte nachschauen, was sagt die Bibel über diese selber. Ja? Im Alten Testament gibt es über diese Bibelstelle mehrere Bibelstellen, ich habe drei hier angeführt, Parallelstellen, die man vielleicht nachlesen kann. Am Anfang vom fünften Buch Mose wird die ganze Sache nochmal erzählt, und da wird auch erzählt, dass der Mose viel mehr noch gesagt hat und was er gesagt hat. Und dann gibt es zwei Psalmen, die sich darauf beziehen, auf die sich dann auch das Neue Testament bezieht. Es gibt eine Stelle im Amos, wo darauf bezogen, und es kommt immer wieder vor, dass dieses Versagen des Volkes oft in einen Topf geworfen mit dem Versagen am Berg Horeb, dass das als warnendes Beispiel hingestellt wird. Und das ist jetzt die erste Frage oder die erste Aufforderung an uns. Was können wir lernen? In 1. Korinther 10, Vers 6 steht, dass das alles, was hier geschildert ist, ein warnendes Beispiel für uns sein soll. Es ist im Zusammenhang mit dem Götzenopferfleisch essen und Götzendienst, steht das in 1. Korinther 10. Aber die Botschaft ist, habt Acht, ich warne euch vor Unzucht und vor Götzendienst. Und gleichzeitig auch die Verheißung, dass es Versuchungen gibt, aber keine Versuchung größer ist als die, die wir schaffen können. Dass Gott uns auch die Kraft dazu gibt. Aber habt Acht, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. Diese Dinge sind uns geschrieben als warnendes Beispiel. Gott ist ein gerechter und ein herrlicher Gott, und er ist kein Spielzeug für uns, mit dem wir so herrichten, wie wir brauchen. Und Gott möchte schon in unserem Leben die erste Rolle spielen. Das ist ihm wichtig. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja? Das ist Gott so wichtig, dass er sagt, ich bin eifersüchtig auf die anderen Götzen in deinem Leben. Bitte tu sie weg. Und das ist ein warnendes Beispiel, dass wir eben, wenn wir im Alten Testament lesen, wie Gott ist. Aber eine andere Stelle im Hebräerbrief, die sich auch auf diese Ereignisse bezieht, die hat mich noch mehr angesprochen, möchte ich sagen. Da kommt als erstes einmal die Erklärung, was ist das eigentliche Problem, das das Volk Israel und das auch wir immer wieder haben. das das Volk Israel hatte und auch wir immer wieder haben. Hebräer 3, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens habe im Abfall vom lebendigen Gott. Was ist das eigentliche Problem? Ein böses Herz des Unglaubens. Oder weiter im Vers 19 steht, wir sehen, dass sie wegen ihres Unglaubens nicht hineingehen konnten. Glauben und Unglauben, das ist die Herausforderung. Glauben wir Gott? Vertrauen wir ihm? Oder misstrauen wir ihm? Und ich komme wieder zurück, dass wir die falsche Sichtweise haben. Wenn wir auf uns schauen, dann werden wir nicht weit kommen. Wenn wir auf die Umstände schauen, dann werden sie uns überwachsen und wir werden immer kleiner. Wenn wir auf Gott schauen, dann werden wir eine neue und glaubensvolle, vertrauensvolle Sicht bekommen. Die falsche und die richtige Sicht sind die Kriterien für unser Leben. Was ist die richtige Sicht in unserem Leben? Falsche Sichtweisen führen zu Unglauben, zu Kleinglauben zuerst, dann zu Unglauben und auch zu Ungehorsam. Was sind falsche Sichtweisen? Ich möchte Beispiele jetzt nur geben, die vielleicht ganz trivial sind. Jetzt nichts Geistliches einmal, sondern nur, wie sieht ein Kind die Welt? Ich erinnere mich, als ich noch als Erwachsener in den Hof gekommen bin, wo ich als Kind aufgewachsen bin in Graz, habe mir gedacht, was, das ist so klein alles und so flach. Wir hatten damals eine Straße, die hinunterging in den Hof, ja, und da konnte man mit dem Roller fahren und das war für mich so steil, ja. Da konnte man so richtig schnell hinunterfahren und als Erwachsener, das sind ja 5%, das ist ja nichts, ne? Das ist ganz flach, ja. Als Kind hat man eine ganz andere Perspektive. Man sieht die Dinge völlig anders. Und wenn du die Dinge in deinem Leben so verzerrt siehst, hast du eine falsche Perspektive. Welche Perspektive sollen wir haben? Wenn ich vor einer Felswand stehe, ja, die sehr breit ist und sehr hoch ist, und ich soll da irgendwie drüber, dann, und ich stehe so da, dann schaffe ich das nie. Ich brauche eine andere Perspektive. Ich muss ein Stück zurückgehen, dass man erst einmal sieht, wo man da durchsteigen kann. Und noch besser ist, wenn man auch von oben schauen kann. Wie geht der Weg vielleicht sogar herum, den ich, wenn ich direkt vor der Wand stehe, nicht sehe. Und wenn du vor einem Problem stehst, ja, und nur das Problem siehst und immer nur da hineinschaust, dann siehst du nicht Gottes Perspektive. Es möge uns Gott doch diese Gnade schenken, dass wir wegtreten können, von der Ferne schauen können und von oben schauen können. Ich habe einmal, als Student war das, da habe ich gemerkt, ich bete immer für die gleichen Sachen in meinem Leben. Ja? Es tut sich nichts, aber ich bete trotzdem immer. Ja? Und es dreht sich immer ums Gleiche. Dann habe ich mit einem Freund ausgemacht, wir tauschen unsere Probleme. Du betest für meine Sachen und ich bete für deine Sachen. Es hat sich nicht so viel geändert, ehrlich gesagt, bei den Problemen. Aber wir haben eine andere Perspektive bekommen. Wir sind weg von uns, von der Selbstbetrachtung. Immer nur auf dich selber schauen. Und jetzt werde ich ziemlich banal und praktisch. Was schauen wir heute die ganze Zeit an? Ja? Wenn du heute durch die Stadt gehst und die Leute anschaust oder in ein Lokal oder überall, alle, was schauen sie an? Ihr wisst, was ich meine? Sie wischen am Handy, sie schauen die ganze Zeit in Dinge, die ihnen, ich sage es mal vorsichtig, zumindest eine verzerrte Perspektive geben. Diese Perspektive ist nicht die göttliche. Was wird dort publiziert? Was wird dort gezeigt? Und ich sage es jetzt, ich bin schon ein bisschen alt und deppert, ich weiß, aber ich sage es den Jugendlichen. Was seht ihr da die ganze Zeit? Ist es wahr, dass alle so schön sind wie auf Instagram? Ist es wahr, dass das die Ideale sind, die wir brauchen? Das ist Fake. Das ist durch künstliche Intelligenz gemachter Blödsinn. Ich sage es einfach so. Wir werden verblendet heute zunehmend von Dingen, die uns die Welt gibt. Auch wir Alten, gell? Nicht nur die Jungen. Auch wir, wenn wir die Werbung anschauen und so weiter. Was sind unsere Perspektiven? Worauf schauen wir? Worauf schauen wir? Was sind meine Standorte? Wir waren jetzt einmal in den Bergen, wenn ich da unten im Tal stehe und da hinaufschaue, ist ziemlich hoch. Ja? Wenn du aber dann hinaufkommst und hinunterschaust, ist auf einmal alles flacher da unten. Ich meine, es ist tief unten, aber du siehst die Höhenunterschiede, die unten sind, von oben herab nicht mehr so deutlich. Wenn Gott dich heraushebt und du hinunterschauen darfst, dann siehst du plötzlich ganz neue Wege und ganz andere Perspektiven. Worauf schaue ich? Schaue ich auf mein Profilbild, das ich ständig ändere? Schaue ich auf das, was die anderen von sich immer sagen? Und vergleiche ich das am Ende noch miteinander? Das ist überhaupt das größte Problem, dieses Vergleichen. Ja? Worauf schauen wir? Ich denke, es ist hilfreich, es ist ein Schlagwort, aber es ist so hilfreich, dass wir wegschauen von uns selber, wegschauen von den Umständen und wegschauen von allem Negativen, das uns umgibt. Ich sage nicht, dass wir die Augen verschließen und das nicht mehr erkennen sollen, aber fokussieren wir uns auf Jesus. Richte den Blick nur auf Jesus. Das ist mir einfach gekommen. Und das ist die Botschaft von Hebräer 3. Am Anfang nämlich, bevor er dieses negativen Zeichen, dass sie nicht in das verheißene Land hineingehen durften und dass sie sozusagen auch nicht in die Ruhe eingehen konnten, wie er es hier sagt. Vorher sagt er, das ist der letzte. Ja, steht jetzt, entschuldige. Aus diesem Grund sollt ihr euer Augenmerk auf Jesus richten. Andere Übersetzung, betrachtet Jesus, den Apostel und Hohepriester unseres Glaubens, unseres Bekenntnisses. Schaut auf Jesus. Ihr seid ja auch dafür von Gott ausgesondert und berufen. Und dann, der zweite Vers ist auch interessant. Haltet euch vor Augen, wie er treu dem dient, der ihn eingesetzt hat. Er redet von Jesus. Und in dieser Hinsicht ist er wie Mose, der ein treuer Diener für das ganze Haus Gottes war. Mose hat sich für das Volk eingesetzt. Er hat stellvertretend die Vergebung für dieses Volk erwirkt. Zweimal hat das Volk vor der kollektiven Bestrafung gerettet. Wir haben einen noch viel, viel besseren Hohepriester, Jesus Christus, der sich für uns beim Vater einsetzt, der für uns eingetreten ist, der gesagt hat, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und der das auch heute noch beim Vater für uns tut. Er ist unser treuer Hohepriester. Richte den Blick nur auf Jesus. Singen wir das Lied? Es gibt ein Lied, das ich gern mag. Ich kenne eigentlich nur den Refrain und den habe ich mir von der Evi gewünscht. Das sollte eigentlich die Hauptbotschaft von heute sein.